Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Für viele orthodoxe Christinnen und Christen ist eine Nähe zwischen Kirche und Staat selbstverständlich. Aber es gibt auch Menschen, die leiten aus ihrem orthodoxen Glauben die Motivation zum Widerstand gegen die Staatsgewalt ab. Zum Beispiel in Belarus, wo besonders Frauen sich nicht mehr dem autoritären und Russland treuen Präsidenten Alexander Lukaschenko beugen wollen. Vor 3 Jahren gingen sie zum Protestieren auf die Straßen von Minsk. Heute kämpfen viele von ihnen aus dem Ausland oder aus dem Untergrund weiter für mehr Freiheit. Konstantin Kotelnikow hat sich auf die Spuren dieser Frauen begeben.
Minsk, August 2020. Nach der Präsidentschaftswahl hängt die Macht des Diktators Alexander Lukaschenko am seidenen Faden. Hunderttausende Menschen protestieren gegen die Wahlfälschungen. Wir glauben, wir können, wir werden siegen, erschallt es im ganzen Land. Die Demonstranten werden von Polizei und Geheimdienst auseinandergetrieben. 3 Tage später endet die staatliche Internetblockade und das Land erfährt von der beispiellosen Brutalität der Sicherheitskräfte, von Verhaftungen, Folter und Tötungen. Die Aktionen des Regimes erzeugen Wut in der Gesellschaft und führen zu neuen Protesten, an denen jetzt besonders viele Frauen teilnehmen.
Nicht ohne Grund werden die Ereignisse in Belarus als Revolution mit weiblichem Gesicht bezeichnet. Die 3 Tage nach den Wahlen waren von schrecklicher, massiver Gewalt geprägt. Gerade die Frauen entwickelten einen gewaltfreien Protest. In Menschenketten gingen sie in weißer Kleidung mit Blumen auf die Straße, um eine gewisse Unschuld sowie traditionell mit Weiblichkeit verbundene Werte zu betonen. Dies hat höchstwahrscheinlich dazu beigetragen, diese wahnsinnige Gewalt in Belarus zu stoppen. Danach fing das Regime an, die Festgenommenen freizulassen.
Erzählt die belarussische Feminismusforscherin Viktoria Lavrinyuk. Eine der aktiven Gruppen bestand aus Gläubigen, sagt ihre Mitstreiterin Natalia Garkowitsch.
Christen sind durch ihr christliches Gewissen motiviert und stellen sich gegen Lügen, Meineid, Gewalt und so weiter. Also gegen das, wogegen auch die Gesellschaft kämpft. Damit wurden Gläubige ein Teil des Protests.
In ihrem Kampf gegen die Grausamkeit der Regierung erwarteten die Gläubigen Unterstützung von der Kirche, doch vergeblich. Mit Ausnahme einiger Pastoren stellte sich die Kirche auf die Seite des Diktators. Später lobte Lukaschenko den orthodoxen Klerus dafür.
Ich möchte unseren Geistlichen für euren Mut und eure Standhaftigkeit danken. Die orthodoxe Kirche hat sich würdig verhalten und eine standhafte Position eingenommen.
Weil sie von ihren Pastoren enttäuscht waren, organisierten sich die Gläubigen, orthodoxe, katholische und protestantische Christen, selbst. Und wieder traten Frauen in den Vordergrund. Sie demonstrierten mit christlichen Symbolen und Ikonen und beteten für ihre Brüder und Schwestern. Besonders in orthodoxen Kreisen sind Frauen schon lange zum Motor religiöser Aktivität geworden, erklärt die Religionshistorikerin an der Universität Bielefeld Nadjezhda Beljakova.
Im Allgemeinen, trotz der Tatsache, dass der Klerus und die Hierarchie nur aus Männern bestehen, hat die Orthodoxie im postsowjetischen Raum ein weibliches Gesicht. Alle sozialen Projekte und Initiativen der orthodoxen Kirche beruhen auf der religiösen Tätigkeit von Frauen, auf der Aktivität von Frauen. Gleichzeitig bleiben die Frauen immer im Schatten, im Paradigma der christlichen, man soll verstehen, weiblichen Demut.
Das wollte die Theologin Natalia Wassilewitsch ändern. Im September 2020 gründete sie in Belarus die Christliche Vision, eine Vereinigung von Dutzenden Christen verschiedener Konfessionen.
Wir erlebten einen Ausbruch von religiösem Aktivismus. Wir hatten Gebete auf den Straßen für Frieden, Gerechtigkeit und Demokratie. Es gab verschiedene Projekte. Viele Geistliche wurden verhaftet und saßen im Gefängnis. Wir versuchten, all diese Initiativen zu unterstützen, Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren und den Verfolgten zu helfen, ins Ausland zu fliehen.
3 Jahre später befindet sich Natalia Wassilewitsch wie fast alle Mitglieder der christlichen Vision außerhalb von Belarus. Sie haben in Deutschland, England, Tschechien, Litauen und anderen Ländern Zuflucht gefunden. Diejenigen, die zu Hause bleiben, agieren im Untergrund. Die Aktivistin Natalia Garkovic kann deswegen nicht im Detail über die Organisation berichten.
Leider können wir nur mit großer Vorsicht und Geheimhaltung den Menschen in Belarus helfen und Kontakt aufrechterhalten. Bedauerlicherweise können wir nicht alles offenlegen, was wir tun, welche Unterstützungen wir bieten und für wen, da dies für die Menschen, denen wir helfen, und für diejenigen, die die Hilfe übermitteln, sehr gefährlich ist.
Die christliche Vision versucht, ihre von strafrechtlicher Verfolgung bedrohten Aktivistinnen und Aktivisten aus dem Land zu schleusen. Zum Beispiel Valeria Tschernomorzewa, die über die Repression im Stalinismus forscht.
Ende letzten Jahres wurde sie verhaftet. Laut den Mitarbeitern des KGB wurde sie festgenommen, weil sie Exkursionen organisierte und die Geschichte von Kurapati, einem Ort stalinistischer Massenerschießung nahe Minsk, verbreitete. Valeria Tschernomorzewa wurde völlig unbegründet angeklagt. Sie verbrachte 3 Monate unter ziemlich harten Bedingungen in Untersuchungshaft und wurde dann zu 2,5 Jahren Hauschemie verurteilt.
Hauschemie bezeichnet in Belarus eine Form des Hausarrests, eine Strafe zur Isolierung von der Gesellschaft. Die Überwachung ist jedoch nicht ganz so umfassend wie im Gefängnis.
Wir haben diese Situation genutzt und sie außer Landes gebracht, ihr bei der Dokumentenbearbeitung geholfen, einen Antrag auf Unterstützung für die Verfolgten gestellt und Gelder aus unserem bescheidenen Fonds bereitgestellt. Sie ist rausgekommen und setzt nun ihre kulturelle und aufklärerische Tätigkeit im Ausland fort.
Christliche Vision sei die größte multikonfessionelle Initiative aktiver Gläubiger in Belarus. Doch nicht die einzige, sagt Viktoria Lavrinyuk.
Als religiöse Amtsträger vor Gericht standen, organisierten Frauen zum Beispiel in Lida Gebete. Das heißt, während des Prozesses beteten die Frauen vor dem Gericht. Ein weiteres Beispiel ist der Mütterbund, der kurz nach Kriegsbeginn gegründet wurde. Er vereinte Mütter aus Russland, Belarus und der Ukraine. Ihre erste Aktion war ein Gebet, zu dem Mütter eingeladen wurden. Es fand am ersten Sonntag nach Kriegsbeginn statt. Das Gebetsformat wurde vor allem deshalb gewählt, weil es eine der sichersten Formen war, um ihren Protest auszudrücken.
Doch selbst eine so friedliche Aktion zog die Aufmerksamkeit des KGB auf sich. Der Geheimdienst, dessen Name in Belarus seit der Sowjetunion unverändert geblieben ist, duldet keine Proteste. Am 3. März 2022 umstellten Polizisten die Minsker Kathedrale und nahmen nach dem Gebet 5 Frauen fest. Seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine, in dem Lukaschenko Putin unterstützt, hat der Druck auf aktive Christen zugenommen. Priester und Gläubige werden für Antikriegsappelle und Hilfe für ukrainische Flüchtlinge mit Strafen belegt und ins Gefängnis gesteckt. Aktivistinnen werden mit Verfolgung bedroht. Im Juli kam der Ikonenmaler Aleš Puschkin in der Haft ums Leben. Die Krise, für deren Lösung im Jahr 2020 die christliche Vision gegründet wurde, ist immer noch nicht überwunden. Das gewalttätige Regime sitzt vorerst fest im Sattel. Katholiken, Orthodoxe, Protestanten, Männer und Frauen bleiben den Worten: Wir glauben, wir können, wir werden siegen treu und warten darauf, dass die Hymne Mächtiger Gott wieder in ihren Kirchen erklingen wird. Seit ihrer Entstehung 1947 ist sie ein Symbol der belarussischen Opposition. Deswegen ist sie heute verboten.